NDR Info. Echo des Tages.
Mit Lioba Werelmann herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen. Überall auf der Welt ist man entsetzt über das jüngste Mordvideo der Terrorgruppe IS. Dazu auch unser Kommentar. Die Bundeswehr soll neue Einsätze übernehmen, unter anderem in Syrien und in der Ostukraine. Und zwischen Nord- und Südkorea gibt es völlig überraschend Gespräche auf höchster Ebene. Am Ende dann wie immer am Samstag im Echo des Tages das Neueste vom Sport. Die islamistische Terrorgruppe, die sich Islamischer Staat nennt, hat schon wieder ein grausames Video veröffentlicht. Es zeigt den Briten Alan Henning, einen 47-jährigen Taxifahrer. Er wurde vor 9 Monaten bei einem Hilfseinsatz im Norden Syriens verschleppt. Henning wird in dem Video gezwungen, eine Botschaft vorzulesen, wonach er den Preis dafür zahlt, dass britische Truppen sich am Kampf gegen den IS beteiligen. Dann wird er vor laufender Kamera enthauptet. Zur Situation heute in Syrien, Jürgen Striak.
Bei den Luftangriffen, die das Militärbündnis unter der Führung der USA am Samstag bei Kobane gegen Extremistenstellungen flog, sollen mindestens 5 Dschihadisten getötet worden sein. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat belagern den kurdischen Ort im Norden Syriens von 3 Seiten. Seit einigen Tagen befinden sie sich nur noch wenige 100 Meter von der Stadtgrenze entfernt. Rund 4 Autostunden weiter östlich bombardierte das multinationale Militärbündnis ebenfalls Stellungen der Terrormiliz. Das Bündnis flog mehrere Angriffswellen und soll 30 Extremisten dabei getötet haben. Mehrere Augenzeugen, die sich an der syrisch-türkischen Grenze aufhalten, berichten übereinstimmend, dass die Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat die Stadt Kobane auch am Samstag beschossen. Mindestens 20 Geschosse trafen Ziele in dem Ort. Dabei kamen inoffiziellen Berichten zufolge 10 kurdische Kämpfer ums Leben. Im Zentrum von Kobane bereiten sich Kämpfer von Kurdeneinheiten und von der Freien Syrischen Armee auf Straßenkämpfe vor. Die sogenannten Volksschutzeinheiten, eine kurdische Miliz aus dem Norden Syriens, veröffentlichten eine Erklärung, in der es heißt, man wolle jede Straße und jedes Gebäude zu einem Grab für die Extremisten machen. Wie viele Kämpfer es sind, die den Ort verteidigen, ist unbekannt. In einigen Berichten ist von mehreren 100 die Rede. Kurdische Webseiten berichten von mehreren 1000. Der Kommandeur der Verteidigungstrupps von Kobane erklärte, er erwarte Massaker, wenn es den Extremisten gelingen sollte, den Ort zu erobern. Die meisten Zivilisten haben die Stadt offenbar verlassen. Allerdings sollen sich in ihrem Umland noch Flüchtlinge in der Wüste verstecken. In der Nacht wurde bekannt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat ihre 4. westliche Geisel enthauptet hat, den britischen Entwicklungshelfer Alan Henning. Die Extremisten veröffentlichten ein gut 70 Sekunden langes Video, in dem Henning vor seiner Ermordung sagt, er müsse nun dafür büßen, dass das britische Parlament beschloss, sich an den Luftschlägen gegen die Terrormiliz zu beteiligen. Die oppositionelle syrische Nationalkoalition erklärte, dass Worte nicht ausreichten, um dieses Verbrechen zu beschreiben. Es möge noch etwas dauern, aber die Mörder vom sogenannten Islamischen Staat würden in jedem Falle den Preis für ihre Barbarei zahlen müssen.
Wieder ist also ein Mensch grausam ermordet worden vor laufender Kamera. Weltweit wird diese Tat des sogenannten Islamischen Staates scharf verurteilt. US-Präsident Obama sprach von einem brutalen Mord. Man werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Auch der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Tat, ebenso die Europäische Union. Aus Brüssel meldet sich Ralf Siener.
Die Europäische Union unterstreicht ihre Entschlossenheit, die Terrormiliz Islamischer Staat zu bekämpfen. Zusammen mit internationalen und regionalen Partnern wird die EU keine Mühe scheuen, um sicherzustellen, dass diese grauenhafte terroristische Kampagne beendet wird und dass alle Täter zur Verantwortung gezogen werden, teilte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten in Brüssel mit. Zuvor hatte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe Kristalina Georgieva die Nachricht von der Hinrichtung des Briten Alan Henning durch Terroristen des Islamischen Staates als entsetzliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und als einen Angriff auf all jene, die unschuldigen Zivilisten helfen wollen. Sie könne sehr gut die Verzweiflung von Hennings Familie und Freunden über diesen brutalen Propagandaakt verstehen, betonte die EU-Kommissarin in Brüssel. Genau dies sei eines der Ziele der Mörder. Sie wollen unsere Menschlichkeit und unser Mitgefühl mit der leidenden syrischen Bevölkerung töten, unterstrich Georgieva. Dieses Mitgefühl nicht aufzugeben, sei die beste Art, dem Ermordeten Achtung zu bezeugen. Georgieva sprach von Alan Henning als einem Mann voller Mitgefühl, der einfach etwas Gutes habe tun wollen.
Auch in Großbritannien sind die Menschen empört und fassungslos. Premierminister Cameron erklärte, das ganze Land trauere. Alan Henning sei nach Syrien gegangen, um Menschen aller Glaubensrichtungen in der Stunde der Not zu helfen. Seine Hinrichtung zeige das ganze Ausmaß der Barbarei des IS. Auch muslimische Gruppen verurteilten die Hinrichtung und sprachen von einer verabscheuungswürdigen Tat. In den Moscheen würde für Henning und seine Familie gebetet. Was bedeutet dieser neue Mord an einer Geisel für Großbritannien? Ein Kommentar von Gabi Biesinger.
Es sind blutrünstig inszenierte Terrorvideos, in denen ein Mann mit englischem Akzent amerikanische und britische Staatsbürger dahinmetzelt. Mit der Gewalt gegen westliche Geiseln haben die IS-Terroristen den britischen Premierminister Cameron und den Rest der schockierten Welt in einen asymmetrischen Krieg gezwungen, aus dem es kaum einen Ausweg zu geben scheint. Auch wenn Cameron heute mit scharfen Worten versprochen hat, die Geiselmörder der Terrorgruppe IS zu jagen und zur Rechenschaft zu ziehen, könnte das ein leeres Versprechen bleiben. Auch wenn die britischen Parlamentarier vor einer Woche den Einsatz von Kampfflugzeugen gegen die Gewaltexplosion an der irakisch-syrischen Grenze mit großer Mehrheit gebilligt haben, schrecken sie vor dem nächsten Schritt, dem Einsatz von Bodentruppen, noch zurück. Aus gutem Grund. Zu schwer wiegt das Trauma des Irakkriegs für die Briten. Der hinterließ ein instabiles Land, das Nährboden blieb für den Terror, den die Welt in Form des sogenannten Islamischen Kalifats jetzt wieder so dramatisch spürt. Am Ende könnte Cameron nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich wieder mit Soldaten an der Seite anderer Verbündeter in den Irak zu marschieren. Aber selbst dann wäre nicht absehbar, ob und wann der Teufelskreis aus Terror und Befriedungsversuch jemals ein Ende haben könnte. Umso wichtiger ist es, dass die Allianz derer geschlossen steht, die den Terror verdammen. Da ist es ein wichtiges Signal, dass die britischen Muslime sich inzwischen häufig und mit aller Deutlichkeit zu Wort melden und den Terroristen absprechen, ihre Religion, den Islam, für ihre blutigen Taten zu missbrauchen. Warum lassen wir zu, dass die sich Islamischer Staat nennen und wir übernehmen diesen Begriff auch noch, klagte ein Sozialarbeiter in der BBC, der in Nordlondon mit Jugendlichen arbeitet, die radikalisierungsgefährdet sind. Ebenso wichtig wie die Terrorgruppe im irakisch-syrischen Grenzgebiet zu bekämpfen, ist es, deren falsche Ideologie zu entlarven, um ihnen den Nachschub an willigen Kämpfern abzuschneiden. Junge Muslime müssen sich im Schoß der britischen Gesellschaft willkommen und zu Hause fühlen, damit sie nicht verführbar sind für Gewalttaten. Im Nahen Osten selbst, in der Region, in der die Terroristen wüten, ist es aber ebenfalls wichtig, dass sich die arabischen Staaten ernsthaft darum bemühen, die Brandherde vor ihrer Haustür löschen zu wollen. Wenn die schärfsten Waffen, die die Politik dem Terror entgegenhalten kann, offenbar vor allem scharfe Worte sind, dann würde es zumindest etwas helfen, dass man sich sicher sein kann, wer zu den eigenen Verbündeten zählt.
Gabi Biesinger kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch die Bundeswehr ist beteiligt am Einsatz gegen die Terrorgruppe, die sich Islamischer Staat nennt. Bislang liefert die Bundeswehr Waffen an die Kurden im Nordirak und weist sie vor Ort in die Bedienung dieser Waffen ein. Dazu sind bislang 13 deutsche Soldaten im irakischen Erbil stationiert. Nun jedoch plant das Verteidigungsministerium offenbar, den Einsatz gegen den IS auszuweiten. Die Pläne sind noch ganz frisch und müssen intern noch abgestimmt werden. Trotzdem hat eine Sprecherin von Verteidigungsministerin von der Leyen heute schon konkrete Pläne genannt. Eva Korell fasst diese Pläne zusammen.
Noch sei alles in Planung und müsse mit den europäischen Partnern abgestimmt werden, heißt es im Verteidigungsministerium. Aber die Bundesregierung hat die feste Absicht, sich stärker am Kampf gegen den Islamischen Staat im Nordirak zu beteiligen. Dabei geht es vor allem um Beratung und militärische Ausbildung. Eine Beteiligung am Luftkampf gegen die Terrormiliz stehe nicht zur Debatte, betonte eine Sprecherin des Ministeriums. Geplant ist unter anderem, mehrere militärische Ausbildungszentren zu errichten, mindestens eines davon in der Kurdenhauptstadt Erbil. Dort könnte die Bundeswehr dann in eigener Regie nicht nur kurdische Peschmerga, sondern auch Christen und Jesiden in der Bedienung von Waffentechnik trainieren. Weitere Zentren sollen im Südirak oder in einem der Nachbarländer entstehen. Daran würde sich die Bundeswehr dann als ein Partner unter mehreren beteiligen. Ziel ist es, künftig auch Soldaten der nationalen irakischen Armee auszubilden. Sie gelten derzeit als unmotiviert und schlecht organisiert und waren von vorrückenden IS-Terrortruppen mehr als einmal in die Flucht geschlagen worden. Außerdem will sich Deutschland stärker an den Führungsstäben beteiligen, die die militärischen Operationen im Nordirak leiten. Einer davon sitzt in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Dort sind bisher schon 2 deutsche Offiziere eingebunden. Erst in der vergangenen Woche hatten die USA ihre Verbündeten um Verstärkung im Kampf gegen den Islamischen Staat gebeten. Die Bundesregierung reagierte prompt. Am Mittwoch nach der Kabinettssitzung stimmte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ministern für Außen- und Verteidigung, Frank-Walter Steinmeier und Ursula von der Leyen, darüber ab, wie ein stärkeres Engagement aussehen könnte. Einen Tag später war die Verteidigungsministerin im bayerischen Hammelburg, wo die Kurden an der Panzerabwehrwaffe Milan trainiert werden. Dort kündigte sie an, dass die Bundeswehr in Kürze ein Ärzteteam in den Nordirak schickt, das sich an der Versorgung Schwerverletzter beteiligen wird. Auch im Bereich Sanitätsdienst soll die Unterstützung für die Kurden verstärkt werden. Gleichzeitig läuft die bisher zugesagte Hilfe weiter. Die Waffentransporte in den Nordirak werden mit Zwischenstopp in Bagdad fortgesetzt.
Soweit Eva Korell zu den Plänen, die Bundeswehr stärker am Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat zu beteiligen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat diese Pläne gestern Abend den Obleuten des Verteidigungsausschusses mitgeteilt. Sie trommelte sie trotz Feiertag kurzfristig zu einer Telefonkonferenz zusammen. Und von der Leyen hat noch mehr vor mit der Bundeswehr. Sie will mit deutschen Aufklärungsdrohnen die Waffenruhe in der Ostukraine überwachen lassen. Wie brüchig diese Waffenruhe ist und was auf die deutschen Soldaten in der Ostukraine zukäme, dazu aus Moskau Hermann Krause.
Wenn in absehbarer Zeit die Bundeswehr Soldaten im Rahmen eines OSZE-Auftrages in die Ostukraine schickt, wird dies kein einfacher Einsatz werden. Die Soldaten, laut Zeitungsberichten könnten es um die 200 sein, sollten mit Hilfe von Drohnen ein Waffenstillstandsabkommen überwachen. Dieses war vor 14 Tagen in Minsk zwischen prorussischen Separatisten und der Ukraine ausgehandelt worden. Demnach sollen beide Seiten eine Art Sicherheitskorridor bilden und ihre schweren Waffen je 15 Kilometer aus diesem Bereich zurückziehen. Dieses aber ist bisher nicht umgesetzt worden, so gehen die Kämpfe am Flughafen von Donetsk weiter. Dazu aus Kiew der Sprecher des ukrainischen sogenannten Antiterror-Einsatzes. Die Situation am Flughafen ist angespannt, die Kämpfe dauern an. Unsere Aufgabe ist es nun, die Terroristen zu vertreiben und den Schutz des Flughafens von Donetsk zu gewährleisten. Im russischen Fernsehen heißt es hingegen, der Flughafen sei mittlerweile weitgehend unter der Kontrolle der Selbstverteidigungstruppen der Republik Donetsk. Welche Rolle angesichts dieser Kämpfe die Bundeswehr spielen soll, ist im Moment noch unklar. Die Drohnen vom Typ Luna können Videos, Infrarotfilme und Standbilder in Echtzeit an eine Bodenstation liefern. Auch wenn sich die Soldaten nicht in unmittelbarer Nähe des zu überwachenden Korridors aufhalten, ist auch die Lage in Donetsk oder Umgebung gefährlich. So wollte sich an diesem Wochenende in der Stadt Debalizewe eine Monitoringgruppe treffen, bestehend aus Vertretern der Ukraine, der OSZE und Russland. Neben dem Rathaus, wo die Gespräche stattfinden sollten, schlug eine Granate ein. Ein Wohnhaus wurde zerstört. Wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben. Die Mission findet in 3 Bezirken statt. Der Verhandlungsprozess hat begonnen. Aber die sogenannte Volksrepublik Donetsk hat nur irgendeinen Kommandeur hierher geschickt, der keinerlei Verantwortung trägt. So der Vertreter der ukrainischen Seite. Die verschiedensten Führer der Separatisten beurteilen das Abkommen von Minsk jeweils unterschiedlich. Aber auch die ukrainische Seite scheint sich nicht an den Waffenstillstand zu halten. Das russische Fernsehen zeigt viele Berichte über angebliche Gräueltaten, verübt von ukrainischen rechtsradikalen Bataillonen. Amnesty International hat darauf hingewiesen, dass beide Seiten schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. In einem Interview gestand der Separatistenführer Andrei Purgin ein, dass sich russische Soldaten in der Ukraine aufhalten. Offiziell wird dies aber bestritten. Die Vorsitzende des Komitees der Soldatenmütter nannte gegenüber dem ARD-Hörfunk Moskau folgende Zahlen. Ich glaube, es sind fast 5000 russische Soldaten in der Ukraine umgekommen. Man schickte ja schon ab Ende Mai die Soldaten zu sogenannten Militärmanövern nach Rostow und dann ging es weiter Richtung Ukraine. Ich denke, insgesamt waren maximal bis zu 12.000 russische Soldaten dort. Nach Beobachtungen der NATO hat sich die Zahl der russischen Soldaten deutlich reduziert. Freiwillige, die in der Ukraine kämpfen, werden dennoch weiterhin angeworben. Und dies von beiden Seiten.
Mit dem, was sich heute Morgen in Südkorea ereignete, hatte niemand gerechnet. Dort traf eine hochrangige Delegation ein, die erst kurz zuvor angekündigt worden war. Und diese Delegation kam aus dem kommunistischen Norden, aus Nordkorea. Das gilt weltweit als das autoritärste politische System der Gegenwart. Nirgendwo werden die Menschenrechte weniger geachtet. Die Vereinten Nationen werfen dem nordkoreanischen Regime vor, die eigene Bevölkerung zu versklaven, auszuhungern und zu vernichten. Zwischen Nord- und Südkorea hatte es 5 Jahre lang Anfeindungen und keine so hochrangigen Gespräche gegeben. Bis heute. Jürgen Hanefeld berichtet.
Nord- und Südkorea haben sich überraschend auf Spitzengespräche geeinigt, die in nächster Zukunft stattfinden sollen. Das war nicht abzusehen, als die Delegation aus dem Norden am Morgen im südkoreanischen Incheon eintraf. Erst gestern hatte Pyongyang der Regierung Südkoreas mitgeteilt, dass 3 hochrangige Funktionäre des Regimes nach Incheon reisen würden. Dort findet heute die Abschlussfeier der Asiatischen Spiele statt, einer regionalen Version der Olympischen Spiele. An der Spitze der Delegation aus Pyongyang steht Wang Pyeong-so. Er gilt als Nummer 2 des Regimes nach Kim Jong-un und ist der stellvertretende Vorsitzende der Nationalen Verteidigungskommission, des wichtigsten Gremiums im Norden. Der General, der in Uniform anreiste, wurde begleitet von 2 zivilen Spitzenfunktionären der Arbeiterpartei, einem Wirtschaftsfachmann und dem Geheimdienstchef. Ein Treffen auf so hoher Ebene hat es seit 5 Jahren nicht gegeben. Auf südkoreanischer Seite saßen Vereinigungsminister Ro und etliche hochrangige Beamte am Tisch. Das Gespräch, über dessen Inhalt nichts bekannt ist, dauerte 1,5 Stunden, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen. Dabei hat man sich offenbar auf weitere Gesprächstermine geeinigt. Ein Foto zeigt die lächelnden Funktionäre beider Seiten beim Händeschütteln über den Konferenztisch hinweg. Die nordkoreanische Seite wird mit dem Satz zitiert, man sei stolz, dass der Sport die Bemühungen um die Wiedervereinigung anführe. Beobachter sehen in dem Besuch eine Initiative des Nordens, die Beziehungen zwischen den verfeindeten Teilstaaten zu verbessern. Der Koreakrieg endete zwar bereits 1953, doch gibt es noch immer keinen Friedensvertrag. Gerade in jüngster Zeit hatten sich Seoul und Pyongyang gegenseitig mit Beschimpfungen und Drohgebärden überzogen. Der Besuch findet außerdem zu einem Zeitpunkt statt, an dem weltweit über den Verbleib des nordkoreanischen Diktators Kim gerätselt wird. Er ist seit mehr als 1 Monat nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Spekulationen reichen von einer ernsten Erkrankung bis hin zu einem möglichen Putsch gegen den 31-jährigen Machthaber. Äußerer Anlass für die eintägige Reise der Spitzenfunktionäre nach Incheon ist die Feier zum Abschluss der 17. Asian Games, an denen in den vergangenen 2 Wochen 9.500 Athleten aus 45 Nationen teilgenommen haben. Mit 151 Goldmedaillen hat China die Wettbewerbe dominiert, gefolgt von Gastgeber Südkorea und Japan. Nordkorea errang zwar nur 11 Goldmedaillen, sorgte aber für den spannendsten Moment im Wettbewerb. Im Fußballmatch zwischen Süd- und Nordkorea fiel das Siegtor erst in der 120. Minute. 1:0 für den Süden.
Seit gut 1 Woche demonstrieren in Hongkong vor allem Studenten. Sie wollen, dass die Wahl zur Regionalregierung, die in 3 Jahren stattfinden soll, eine freie Wahl ist. Die chinesischen Machthaber jedoch wollen vorher festlegen, wer sich überhaupt zur Wahl stellen darf. Nun wird die Situation immer gefährlicher. In der vergangenen Nacht hatten Gegendemonstranten die Studenten angegriffen. Es gab viele Verletzte. Heute nun war die Lage mehr als angespannt. Und der Regierungschef in Hongkong hat den Demonstranten ein Ultimatum gestellt. Mehr von Markus Rimmele.
Die Eingänge zur Regierungszentrale dürften am Montagmorgen nicht mehr besetzt und die Straßen im Stadtzentrum nicht mehr blockiert sein, sagte Leung. Damit hat er den Demonstranten faktisch ein Ultimatum für ein Ende der Proteste gesetzt. Er deutete auch an, dass die Behörden gewaltsam vorgehen könnten. Die Regierung, so Leung wörtlich, habe die Verantwortung und besitze die Entschlossenheit, alles Notwendige zu unternehmen, um die Ordnung wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass Regierung und Bevölkerung ihr normales Leben und die Arbeit wieder aufnehmen könnten. Damit wächst die Gefahr einer Eskalation in dem seit 1 Woche andauernden Konflikt. Den ganzen Samstag über war die Stimmung gereizt in Hongkong. Zwischen Anhängern und Gegnern der Straßenblockaden kam es zu Rangeleien und Wortgefechten. Vorausgegangen waren tätliche Angriffe in der Nacht. Gut organisierte Schlägerbanden aus dem Mafia-Milieu hatten Demonstranten attackiert und deren Zelte und Unterstände beseitigt. Die Polizei griff erst sehr spät ein, was vielen verdächtig vorkommt. Die meisten Demonstranten meinen zu wissen, wer hinter den Angriffen steht. Unser Regierungschef Leung, die Polizei kann uns nicht vertreiben, also machen sie solche geheimen Sachen, schicken Leute, um uns zu schlagen, sagt diese Demonstrantin. Dagegen müssen wir uns wehren. Auch wenn ich jetzt etwas Angst habe, ich muss standhaft bleiben und kämpfen. Auch Vertreter der demokratischen Parteien machten die Regierung verantwortlich. Diese weist die Vorwürfe entschieden zurück. Wir sind mit Gewalt nicht einverstanden, sagt Lai Tung Kwok, verantwortlich für die innere Sicherheit der Stadt. Hongkong ist eine Gesellschaft, in der Gesetze gelten. Niemand möchte das sehen, was da gestern geschah. Die Polizei wird weiterhin tun, was sie in der vergangenen Woche getan hat, nämlich das Gesetz geduldig durchsetzen. Wegen der Angriffe hatten die Studenten Gespräche mit der Regierung abgesagt. Seither spitzt sich die Lage wieder zu. Am Abend Ortszeit versammelte sich eine gewaltige Menschenmasse vor der Regierungszentrale zu einem Aufmarsch gegen Gewalt. Aus China kommen weiterhin keine versöhnlichen Töne. Im Gegenteil, die Demonstrationen seien rechtswidrig, heißt es in einem Kommentar der Volkszeitung, einem Parteiorgan. Sie führten zu wirtschaftlichen Verlusten und möglichen Opfern. Seit Ende September demonstrieren Zehntausende Hongkonger, vor allem Studenten und junge Leute, für ein demokratisches Wahlverfahren in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Sie halten seither zahlreiche Straßen besetzt. Die chinesische Regierung will aber auf ihre Forderungen nicht eingehen und stärkt dem von ihr eingesetzten Leung den Rücken.
Eines der Länder, die besonders bang auf den Konflikt in der Ukraine blicken, ist Lettland. Lettland grenzt direkt an Russland und es hat selbst eine große russische Minderheit. 27% der Menschen, die in Lettland leben, sind Russen. Viele weitere Minderheiten in Lettland, etwa die Ukrainer und die Weißrussen, sprechen vor allem Russisch. Und nicht wenige, die diesen Minderheiten angehörigen, sind nur schlecht integriert und fühlen sich benachteiligt. Heute wird in Lettland ein neues Parlament gewählt. Bis heute Abend um 8 sind die Wahllokale noch geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet. Eines jedoch scheint bereits absehbar. Die pro-russische Oppositionspartei Harmonie könnte die stärkste Kraft im Parlament werden. Mit ihr koalieren will allerdings niemand. Vom Wahltag in Lettland berichtet Tim Krohn.
Lamdotas Trojuma hat ihre Stimme abgegeben. Die lettische Ministerpräsidentin zeigte sich dabei optimistisch, dass sie ihr Amt behalten kann. Erst in diesem Jahr wurde die bis dahin parteilose frühere Staatssekretärin zur Regierungschefin. Ihr Amtsvorgänger Dombrovskis war nach dem Einsturz eines Supermarktes in Riga zurückgetreten. Er geht jetzt als neuer EU-Kommissar nach Brüssel. Beide, Dombrovskis und Trojuma, stehen für einen wirtschaftsliberalen Westkurs. Die wirtschaftliche Entwicklung in Lettland liegt nach harten Einschnitten wieder über dem EU-Durchschnitt. Trotzdem leidet das Land immer noch unter hohen Arbeitslosenzahlen und der Abwanderung ihrer Bürger. Überschattet wird die Wahl durch die Entwicklung in der Ukraine. In Lettland leben bis zu 30% Russen. Viele von ihnen fühlen sich im eigenen Land benachteiligt und unterstützen zum Beispiel das russische Vorgehen auf der Krim. Die Letten wiederum fürchten sich vor Russland. Das Sicherheitsgefühl der Balten hat sich trotz der Mitgliedschaft in der NATO fundamental verändert. Bislang sind die Parteien der russischen Minderheit in Lettland nicht an der Regierung in Riga beteiligt. Eine dieser Parteien, die Liste mit dem Namen Harmonie, könnte aber erneut die meisten Stimmen bekommen. Die frühere Sowjetrepublik Lettland ist seit 1991 unabhängig. Seit 10 Jahren gehören die Letten zur EU und zur NATO.
Es ist immer noch völlig unmöglich, überhaupt zu überblicken, wie viele Menschen weltweit an Ebola erkrankt sind. Offiziell sind es in Guinea, Liberia und Sierra Leone fast 7.500. Die Vereinten Nationen haben ausgerechnet, dass sie fast 1.000 Millionen Dollar brauchen, um die Epidemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Davon ist mittlerweile erst ein Viertel eingezahlt worden. Dabei ist Ebola heilbar, wenn Erkrankte eine wirklich gute medizinische Versorgung bekommen. Ein Patient, der in Hamburg am Uniklinikum Eppendorf behandelt wurde, wurde nun als geheilt entlassen. Mehr von Oliver Wuttke.
Am 27. August war der Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation in Hamburg eingetroffen, als erster Ebola-Patient in Deutschland. Der Mann aus dem Senegal hatte sich bei der Arbeit in einem Labor in Sierra Leone mit dem Virus infiziert. Nach der Ankunft mit einem Spezialjet am Hamburger Flughafen konnte er noch aus eigener Kraft in einen Krankenwagen umsteigen und wurde zu einer speziellen Isolierstation am Uniklinikum Eppendorf gefahren. Angaben über die Person oder über den Gesundheitszustand des Patienten machte die Klinik in den vergangenen 5 Wochen nicht, unter Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht. Bekannt wurde nur, dass der WHO-Mitarbeiter nicht mit experimentellen Wirkstoffen gegen Ebola behandelt worden ist. Jetzt teilte das UKE mit, dem Mann gehe es wieder gut, er sei schon seit Tagen nicht mehr infektiös und könne nun in seine Heimat zurückkehren. Neben der Uniklinik waren offenbar auch das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg und andere Partner an der Behandlung beteiligt.
Aus Hamburg war das Oliver Wuttke und nun wie immer am Wochenende im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 das Neueste vom Sport mit Christian Schulze.
Und da schauen wir zuerst auf die Fußball-Bundesliga. Der 7. Spieltag wird an diesem Wochenende ausgetragen. Ganz aktuell stehen sich dabei im Topspiel Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln gegenüber. Nach 2 Niederlagen in Folge wollen die Kölner ein Erfolgserlebnis verzeichnen. Es sind aktuell gut 25 Minuten gespielt und es steht 1:0 für die Kölner. Marcel Risse hat getroffen in der 16. Minute. Heute Nachmittag gab es bereits 5 Spiele. Die große Überraschung hat sich dabei in Dortmund zugetragen. Dort hat der Hamburger SV durch einen 1:0-Sieg seinen ersten Erfolg in dieser Saison gefeiert. Marc Eschweiler berichtet.
Dortmund überzeugt aktuell nur in der Champions League und steckt in der Bundesliga in einer Krise. Das 0:1 gegen den Hamburger SV war die 3. Niederlage in den letzten 4 Ligaspielen. Für den HSV dagegen war es der 1. Erfolg der laufenden Saison und der 1. Sieg seit 14 Pflichtspielen in Folge ohne Erfolgserlebnis. Das Tor des Tages erzielte Pierre-Michel Lasogga in der 35. Minute per Flachschuss ins leere Tor. Die Partie vor über 80.000 Zuschauern war lange sehr zerfahren. Hamburg ging aggressiv und bissig zur Sache und ließ dadurch kaum einen Dortmunder Spielfluss zu. Erst in der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften beste Torchancen liegen ließen. Dortmund wirkte nach den vielen Spielen der letzten Wochen körperlich ausgepowert. Hamburg dagegen überzeugte durch eine kompakte Mannschaftsleistung und ist jetzt nicht mehr Tabellenletzter.
Neue Unruhe gibt es bei Schalke 04. Die Königsblauen unterlagen heute 1:2 bei 1899 Hoffenheim. Der Schalker Anschlusstreffer durch Klaas-Jan Huntelaar kam in der 83. Minute zu spät. Der Torschütze ärgerte sich über den Spielverlauf.
Wenn du siehst, wie wir angefangen sind ins Spiel, waren wir die bessere Mannschaft. Aber wir machen unsere ersten 2-3 Chancen nicht. Dann machen die ein Tor. Wenn man das sieht, wie wir 2 Tore bekommen, kann nicht sein auf diesem Niveau. Und einfach ein Pass und die sind frei vor Torwart. Und das müssen wir genau hinschauen, dass es nicht so einfach geht.
Im Westduell Leverkusen gegen Paderborn gab es eine Punkteteilung. 2:2 lautete hier der Endstand, nachdem der Aufsteiger 2-mal führte. Burkhard Hupe berichtet.
Der Aufsteiger aus Paderborn muckt erneut auf und holt ein überraschendes 2:2 beim Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Ein 2:2, das in einer dramatischen Schlussphase zustande gekommen war, denn Paderborn spielte zu diesem Zeitpunkt nur noch zu 10, ging trotzdem noch einmal durch Stoppelkamp 2 Minuten vor dem Abpfiff mit 2:1 in Führung, ehe Karim Bellarabi die ganz große Blamage aus Sicht von Bayer Leverkusen verhinderte. In der ersten Halbzeit die 1:0-Führung für den Aufsteiger aus Paderborn durch Süleyman Kotsch nach einem schweren Fehler von Bernd Leno. Der Ausgleich kurz vor der Pause durch Mannschaftskapitän Lars Bender. Unter dem Strich ein gerechtes Endergebnis 2:2 zwischen Leverkusen und Paderborn.
Bayern München gelang ein deutlicher 4:0 Heimsieg gegen Hannover 96. Bereits zur Pause stand es hier 3:0 und es war alles geklärt. Außerdem trennten sich noch Werder Bremen und der SC Freiburg unentschieden 1:1. In der Tabelle führt weiterhin Bayern München mit 17 Punkten. Schlusslicht ist nun nicht mehr Hamburg, sondern Werder Bremen. Und dann gab es heute in der Formel 1 noch eine spektakuläre Nachricht. Am Rande des Großen Preises von Japan hat der amtierende Weltmeister Sebastian Vettel bekannt gegeben, dass er seinen aktuellen Rennstall Red Bull nach der Saison verlassen wird. Sven Pistor berichtet.
Es sei Zeit für Veränderung, so Vettel. Der 27-Jährige gewann in den vergangenen 6 Jahren bei Red Bull 4 Weltmeistertitel in Folge. Über die Zukunft will sich Vettel in Kürze äußern. Am wahrscheinlichsten ist ein Wechsel zu Ferrari. Dort würde er in der kommenden Saison möglicherweise den Spanier Fernando Alonso ablösen und so endgültig in die Fußstapfen von Michael Schumacher schlüpfen. Auch Vettel stünden wie seinerzeit bei Schumacher Aufbaujahre in Italien bevor, denn Ferrari hat aktuell den Anschluss zu den Top-Teams verloren.
Es wurde heute aber auch in Japan gefahren. Im Qualifying hat Nico Rosberg überlegen die schnellste Zeit gefahren. Er geht morgen um 8 Uhr als Erster von Startplatz 1 ins Rennen und hat damit gute Chancen, beim fünftletzten Rennen der Saison einen weiteren Schritt zu seinem ersten WM-Titel zu machen.
Dankeschön, das war Christian Schulze mit dem Sport und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Lioba Werrelmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.